Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Ganz im Westen von Nordrhein-Westfalen liegt die Region Niederrhein mit dem wunderbaren Naturpark Schwalm-Nette, mit Schlössern und Burgen, mit der bekannten Stadt Xanten, mit einigen Museen und mit dem etwas weniger bekannten Rees. Der Niederrhein, also der bietet viel für Fahrradfahrer, für Wanderer, für die Menschen, die einfach mal in Ruhe ein bisschen Natur oder ein bisschen Geschichte entdecken möchten. Und wir möchten Sie dorthin führen, heute in Domradio Reisen. Ich denke, sehr, sehr passend, da ja anscheinend doch auch das erste Frühlingswochenende bevorsteht. Ich bin Ihre Reisebegleitung heute. Ich heiße Dagmar Peters. Schön, dass Sie mitreisen. Domradio Reisen, heute unterwegs am Niederrhein. Einen Dom sein eigen nennen zu können, das ist schon was Feines für eine Stadt. Köln kann das ja, aber viele andere Städte nicht. Xanten eigentlich auch nicht, aber das haben die Niederrheiner einfach mal ignoriert und ihre Stiftskirche Dom getauft. Die Kirche ist tatsächlich wunderschön, sie ist auch sehr groß, aber ein Dom ist sie im wahrsten Sinne des Wortes nicht, denn sie ist kein Bischofssitz. Aber egal, wir wollen es nicht so genau nehmen. Dieses Gotteshaus auf jeden Fall ist wunderschön. Es feiert in diesem Jahr Geburtstag, den 750. Und heute gehört die Stiftskirche zum Bistum Münster. Das war damals aber noch ganz anders. Bis zur Säkularisierung durch Napoleon gehörte der Xantener Dom zum Erzbistum Köln. Aurelia Rütters.
Mit seinen zwei Türmen ist die Basilika St. Viktor schon von Weitem zu sehen. Ein beeindruckender Bau, auch aus der Nähe. Der Haupteingang der Kirche, das spätgotische Südportal, ist sehr prächtig gestaltet. Genauso wie der Kalvarienberg vor dem Dom, eine sakrale Bauanlage, die die Passion Christi darstellt. Die Anlage ist die Stiftung eines Kanonikers und das geschulte Auge erkennt das auch. Warum, erklärt Elisabeth Maas, die stellvertretende Leiterin des Xantener Stiftsmuseums.
Der Kanoniker hat sich auch selber abbilden lassen. Wenn man also diese Kreuzigungsgruppe besucht, sieht man nicht nur die vertrauten Elemente, die man erwartet, nämlich Christus in der Mitte und rechts und links die beiden Schächer, die mit ihm gekreuzigt wurden, und Johannes und Maria auf der einen Seite unterm Kreuz und Magdalena auf der anderen, sondern man sieht sogar den Stifter selber, der sich hat darstellen lassen als große Skulptur, kniend, zwar demütig, aber doch sehr selbstbewusst groß.
Die Kirche St. Viktor steht auf einem alten römischen Gräberfeld und eines dieser Gräber wurde im Mittelalter besonders verehrt, das des heiligen Viktors. Ihm zu Ehren wurde später auch diese Kirche gebaut. Der Grundstein für den gotischen Bau stammt aus dem 13. Jahrhundert.
Wir stehen jetzt in der Kirche, die wir Dom nennen, obwohl sie kein Dom ist. Sie ist eine Stiftskirche, weil hier Stiftsherren oder auch Kanoniker, sagt man, gelebt haben, gewirkt haben. Die Kirche wird aber aufgrund ihrer Größe, ihrer stolzen Ausprägung gerne in dem Volksmund Dom genannt und das hat sich schon eingebürgert und da sind wir natürlich auch gerne bereit, diesen Begriff weiter zu benutzen.
Das Hauptschiff der lichtdurchfluteten Basilika ist durch eine Schranke, dem sogenannten Lettner, in zwei Teile geteilt. Vor dem Lettner, in der Pfarrkirche also, fanden früher die Gottesdienste für die Laien statt. Dahinter versammelten sich die Stiftsherren zum Gebet.
Heute kann man durch den Lettner durchgucken und wir sehen, dass dort rechts und links das Chorgestühl immer noch steht, von 1228, aus dem Vorgängerbau dieser Kirche, in dem sich die Stiftsherren siebenmal am Tag zum Chorgebet getroffen haben.
St. Viktor ist reich ausgestattet mit Kunstschätzen. Sie stammen größtenteils aus dem Mittelalter, so Elisabeth Maas weiter. Dass so vieles erhalten geblieben ist, grenzt fast an ein Wunder, denn durch den Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche stark beschädigt. Besonders viele Schätze befinden sich im Hochchor.
Das Zentrum bildet sich ja der Hochaltar aus der rheinischen Renaissancezeit mit Gemälden von Bartholomäus Breun. Und in der Mitte des Hochaltars sehen wir den Viktorschrein, die Giebelseite mit dem Kreuz in der Mitte und vergoldeten Flächen mit Edelsteinen eingesetzt. Dort befinden sich die Gebeine des Patrons des heiligen Viktors.
Der Viktorschrein stammt aus dem Jahr 1150 und gilt als der älteste aller erhaltenen rheinischen Schreine, so Elisabeth Maas. Großartige sakrale Kunstwerke häufen sich im Hochchor, darunter Wandteppiche, Tafelbilder, Glasfenster und Skulpturen. Neben dem Hochchor sind sicherlich auch die Altäre in dieser Kirche ganz besonders hervorzuheben. Insgesamt sind es fast 20 Altäre, die noch erhalten sind. Das ist sehr außergewöhnlich, denn früher wurden die Opfertische meistens abgerissen oder verkauft, wenn sie nicht mehr gebraucht wurden, erzählt Elisabeth Maas.
Hier stehen wir jetzt vor dem Marienaltar von Heinrich Dauwermann. Ein geschnitztes Retabel. In der Predella befindet sich die Wurzel Jesse. Jesse sitzt dort, der Prophet. Er hält den Kopf in seiner Hand und aus seinem Körper entspringt eine große Ranke, die sich mehrfach verzwirbelt und verdreht, die vom Künstler ganz feinsinnig ausgearbeitet ist mit Blütenknospen. Und in diesem Wurzelwerk tanzen und hüpfen kleine Propheten.
Feine und grazile Arbeiten finden sich viele innerhalb St. Victor. Aber auch der Kirchenbau selbst ist sehr gut erhalten, zum Beispiel der Kreuzgang und sein begrünter Innenhof.
Am Kreuzgang befinden sich die Gebäude, die die Stiftsherren früher benutzt haben, der Kapitelsaal, die Camera Musicorum, die Weinstube, verschiedene Räume, die Kellnerei, die Stiftsschule, die eben über den Kreuzgang erschlossen wurden. Der Kreuzgang selber war auch immer Ort der Bestattung und deswegen sehen wir hier viele Epitaphe, viele Gedächtnismale.
Und zwar für Stiftsherren, aber durchaus auch für Bürger. Eine ganze Gedächtnisstätte wurde in der Krypta der Kirche eingerichtet. In den 1960er Jahren hat man die Krypta vergrößert, um dort den Märtyrern unserer Zeit zu gedenken. Menschen, die im Nationalsozialismus für ihren Glauben gestorben sind.
Aurelia Rütters über den Dom zu Xanten. Der Xantner Dom feiert in diesem Jahr sein 750-jähriges Jubiläum. Ganz klar ist, das ganze Jahr über gibt es auch immer wieder besonderes Festprogramm. Ein Höhepunkt ist im Oktober die Viktortracht. Das ist eine Schreinprozession zum Fürstenberg. Infos finden Sie auch im Internet unter xantner-dom-2013.de. Eben haben wir Ihnen ja schon die Basilika St. Viktor in der Xantner Innenstadt vorgestellt. Jetzt nehmen wir Sie mit ins angrenzende Stiftsmuseum, das eine spannende Zeitreise durch zwei Jahrtausende Kirchen- und Kulturgeschichte verspricht. Kostbarkeiten aus Gold, Silber, Elfenbein und Edelsteinen erzählen hier von vergangenen Zeiten, von den Römern über das Mittelalter und die Neuzeit bis hin zur napoleonischen Herrschaft am Niederrhein. Elisabeth Maas, stellvertretende Leiterin des Stiftsmuseums.
Wir sind sozusagen hinabgestiegen in die Geschichte. Wir befinden uns im ersten Museumsraum des Stiftsmuseums und es begegnen uns römische Objekte, Münzen, kleine bronzene Götterfiguren, römisches Geschirr, Altäre aus der Römerzeit, die den Göttern gewidmet sind. Und wir möchten den Besucher abholen in der frühen Zeit.
Und aus der frühen Zeit stammt auch ein ganz besonders wertvolles Objekt im Museum, der Fußboden, der sich aus vielen kleinen Mosaiksteinchen zusammensetzt. Und obwohl er so kostbar ist, dürfen die Besucher diesen Boden betreten, denn er wurde aus Sicherheitsgründen durch Glas geschützt. Die Motive auf dem Boden sollten damals für die Stiftsherren eine Art Mahnung sein, erzählt die stellvertretende Leiterin des Stiftsmuseums, Elisabeth.
Da können wir mal hingehen. In der Mitte sehen wir Tiere, die alle etwas verschlingen. Eine Ziege, die ein Insekt verschlingt, ein Wolf, der einen Fisch verschlingt, ein Fuchs und ein Pfau, der einen Schmetterling im Maul hat. Dieser Boden lag früher im Chorgestühl, wo wir vorhin gewesen sind, im Hochchor, zwischen dem Chorgestühl. Das heißt, die Stiftsherren sind dort immer darüber gegangen und haben auch anhand dieser Figuren, die auch Sünde und Laster darstellen sollen, immer wieder eine Mahnung gehabt, nicht der Sünde zu verfallen.
Und eine Erinnerung daran konnte auf jeden Fall nicht schaden. Das denkt sicherlich auch der ein oder andere Museumsbesucher, wenn er den außergewöhnlichen Handtuchhalter aus dem 16. Jahrhundert sieht. Er hing früher in der Sakristei. Der obere Teil des wertvollen Stücks zeigt auch ausschließlich fromme Symbole, wie ein Pelikan Pelikan, der als Christussymbol gilt.
Denn der Mythos ist, dass der Pelikan sich die Brust aufreißt, um seine Jungen zu füttern in der Not. Und so wird eben auch Christus gesehen als derjenige, der sich für die Menschen verzehrt und hingibt. Und unten an der Halterung sieht man ein Fischweib, ein barbusiges. Es muss den Handtuchhalter tragen, das heißt, es wird dadurch gebannt, es hat dadurch keine Macht, aber es ist natürlich auch ein witziger Blickfang, wenn man sich vorstellt, dass dieser Handtuchhalter in der Sakristei gehangen hat.
Das Stiftsmuseum ist voller Schätze. Dazu zählen Reliquiare, Reliquienbehälter, reich verzierte und wertvolle Monstranzen sowie Heiligenfiguren. Auch die Gewänder aus Samt und Seide machen einen Großteil der Sammlung aus. Der Xantener Kirchenschatz umfasst insgesamt etwa 450 Textilien und gehört damit zu einem der größten Schätze nördlich der Alpen. Und zu diesen Schätzen zählt auch eine außergewöhnliche französische Damenhandtasche.
Eine Damenhandtasche aus Paris, gefertigt aus Stoff, mit Goldfäden und Perlen verziert. Und auf der Tasche sind Figuren appliziert, die musizieren. Diese Tasche trug eine vornehme Frau am Gürtel, und zwar beim Kirchgang, und hat aus dieser Tasche Geld gegeben, Almosen gespendet, Münzen gespendet. Deswegen nennt man solche Taschen Almosentaschen. Und weil sie so kostbar ist, hat man sie dem Stiftsherrn geschenkt.
Und die haben in der Tasche Reliquien aufbewahrt. Ebenfalls wertvoll und historisch bedeutsam sind die vielen im Stiftsmuseum gesammelten Handschriften und Bücher. Kostbare Handschriften auf Pergament sind hier genauso zu finden wie Bücher aus der Anfangszeit des Buchdrucks. Geheimnisvoll ist auch die historische Stiftsbibliothek, in die der Besucher nur durch eine Glastür hineinschauen kann.
Der Besucher sieht dort 10.000 historische Druckwerke in ihren originalen Einbänden, Ledereinbände, Pergamenteinbände. Manchmal sieht man dort auch noch Handschriften, und hier hat man eben nochmal einen ganzen Kosmos an Kulturgeschichte der Stiftsherren und auch noch anderer Klöster am Niederrhein, denn diese Bücher sind nicht alle von den Stiftsherren, sondern auch noch von Klöstern, die zur Zeit der Säkularisation hierher gekommen sind.
Eine beeindruckende Reise durch die Kirchen- und Kulturgeschichte erwartet Sie also im Stiftsmuseum in Xanten. Das Museum ist dienstags bis samstags jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet, sonntags und feiertags von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 3 Euro, und ich finde es spannend, für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist der Eintritt komplett frei. Infos gibt's auch unter stiftsmuseum-xanten.de. Domradio Reisen. Am Niederrhein wollen wir unterwegs sein heute, und bevor es in die Natur, in die Landschaft geht, bleiben wir noch ein bisschen im Herzstück von Xanten, also im Herzstück vom Niederrhein, eine Stadt, die recht bekannt ist da, und der Niederrhein, diese Stadt am Niederrhein hat auch viel zu bieten. Sie hat eine über 2000-jährige Geschichte. Xanten ist auf einem Märtyrergrab, auf einem römischen Friedhof entstanden und ist schon rund 2000 Jahre fast ununterbrochen besiedelt. Aurelia Rütters hat sich von einer Ortskundigen durch Xanten führen lassen, und zwar von Anke Lütwin.
Wir stehen hier quasi am Eingang oder Ausgang der Stiftsimmunität. In unserem Rücken ist der Dom zu finden. Wir stehen vor einem Torbogen, das ist das Haus Michael, Gemeindehaus der St. Viktor-Gemeinde Xanten. Und hier hat man dann quasi die Immunität, der Stiftsbereich der Kanoniker, also eine eigene abgeschlossene Welt für sich, hat man damals betreten. Vielleicht gehen wir mal durch den Torbogen hier durch.
Das Michaelstor verband die weltliche Stadt der Xantener Bürger und den kirchlichen Bezirk der Kanoniker, erzählt die Xantenerin Anke Lütwin weiter. Der Torbogen wurde etwa 1080 erbaut und im 15. Jahrhundert mit einer Kapelle überbaut, die dem Erzengel Michael geweiht ist. Ebenfalls in dem Michaelstor zu finden ist die Zelle des heiligen Norbert. Denn Norbert soll der Legende nach in einer Zelle über seine Zukunft nachgedacht haben, und nun soll der Pilger ebenfalls die Möglichkeit haben, in dem Raum zur Ruhe zu kommen, sich zu besinnen. Ein paar Schritte weiter und der Besucher steht mitten auf dem Xantener Marktplatz. Anke Lütwin.
Man nimmt an, dass hier der heilige Norbert von Xanten, also ein ganz berühmter Zeitgenosse, also hier steht, er hätte hier 1115 gewohnt. Und er ist der Gründer des Prämonstratienserordens. Er wurde später Bischof von Magdeburg, ist natürlich also über Xanten hinaus eine ganz berühmte Persönlichkeit.
Auf einer hohen Säule platziert, wacht der Heilige mit erhobenem Zeigefinger über den Marktplatz. Von hier aus hat man einen wunderbaren Blick auf die schönen historischen Häuser.
Vielleicht schauen wir uns hier im Marktplatz mal um und Sie sehen hier hinter den Bäumen ein wunderschönes altes Haus mit einem Treppengiebel. Heute ein nettes Restaurant wie viele andere Gaststätten hier um den Marktplatz herum und das ist das gotische Haus. Also Xanten war nach dem Zweiten Weltkrieg sehr zerstört, vieles ist hier wieder aufgebaut worden und ich bin immer wieder beeindruckt, wie liebevoll man das doch gemacht hat. Ja, wie schön eigentlich hier die Kulisse, wie schön die Fassaden noch hier sind.
Vorbei am Norbertbrunnen kann der Besucher den Marktplatz verlassen und sich auf den Weg zum früheren Kartäuserkloster machen. Es stammt aus dem 17. Jahrhundert, so Anke Lütwin.
Mit einem netten Türmchen und ein wunderschöner Garten hier auch da, ja, Biergarten davor, kann man sagen. Sie sehen, wir haben hier in Xanten also eine Tradition der Orden, der Klöster. Das Stift hat also wirklich jahrelang oder jahrhundertelang die Stadt Xanten natürlich auch geprägt.
Das arme Mägdehaus steht knapp außerhalb der Stiftsimmunität. Damals wollten viele Menschen innerhalb der Immunität wohnen, weil sie sehr reich war. Da der Platz aber nicht ausreichte, musste außen angebaut werden, so auch das arme Mägdehaus aus dem 15. Jahrhundert.
Das war quasi ein Altersheim, wo eben älteren Damen, die Haushälterin, deswegen armes Mägdehaus, der Stiftsherrin hier quasi ihren Lebensabend bestreiten konnten.
Der Name lässt zwar anderes vermuten, aber die Backsteinfassade des Baus ist aufwendig gestaltet und auch die großen Kreuzstockfenster und der Treppengiebel lassen es keineswegs ärmlich erscheinen. Zu den Wahrzeichen der Stadt Xanten zählt die Kriemhildmühle an der rekonstruierten Stadtmauer.
Die Kriemhildmühle, da haben wir wieder Siegfried und Kriemhild. Man versuchte eben immer Anknüpfungspunkte zum Nibelungenlied zu finden. Hat man keine, hat man einfach welche gemacht, weil diese Mühle, die ist gar nicht so alt. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie im 19. Jahrhundert ist sie quasi aus dem Stumpf eines alten Wehrturms aufgebaut worden. Man brauchte eben eine Mühle, um die Bevölkerung zu versorgen und hat quasi die Fundamente des alten Wehrturms genommen.
An der Stadtmauer entlang spaziert und man erreicht das Klevertor. Tor. Ein beeindruckendes, dreistöckiges Stadttor aus dem Jahr 1393. Der größte Teil des Tores musste nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs rekonstruiert werden. Zeitweise diente der Bau als Gefängnis und Museum. Heute sind dort Wohnungen drin.
Wohnen im Knast also. Das kleine, verträumte Städtchen am Niederrhein ist aber nicht nur was für Kulturinteressierte, auch für Naturfans. Die kommen dort auf ihre Kosten. Spaziergänger und Radfahrer machen Touren in die Auenlandschaft des Rheins und rund um die Xantener Nord- und Südsee. Das große Gelände der Seen eignet sich, sofern es natürlich warm genug ist, auch im Sommer hervorragend für Wassersport.
Domradio Ziele. Ausflugtipps zum Wochenende.
Das Wochenende verspricht Besserung, was das Wetter angeht. Doch sicherheitshalber hat Renato Schlegelmilch bei den Ausflugstipps bei der Auswahl auch mögliche Regenschauer berücksichtigt.
Von Miniatur bis lebensgroß. Als Gigant durch hügelige Landschaften wandern und winzige Güterwaggons in den Händen halten. Seit Dienstag findet in Dortmund die Intermodellbaumesse statt, bei der über 500 Aussteller ihre Modelle vorführen. Von Eisenbahnen bis hin zu Flugzeugen können große und kleine Besucher die ganze Welt des Modellbaus bewundern. Öffnungszeiten sind am Samstag von 9 bis 18 Uhr, am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Eintrittskarten gibt's von 6 bis 14 Euro. Lichtspektakel am Möhnesee. Seit 100 Jahren steht die Staumauer an der Möhnetalsperre im Dienste der Trinkwasserversorgung. Anlässlich dieses Jubiläums verwandeln die Lichtkünstler Britta und Wolfgang Flammersfeld die Staumauer in ein leuchtendes Kunstobjekt. Mit aufwendiger Lichttechnik lassen sie die Geschichte der Staumauer auferstehen. Zu verschiedenen Zeiten können die Lichtshows besucht werden. Eintrittspreise beginnen bei 9,60 Euro. Zu sehen sind die Shows und die anderen Lichtkunstobjekte noch bis 12. Mai. Frauenfilmfestival Exzesse in Bild und Ton. Je teurer und risikoreicher die Produktion, desto seltener findet man Frauen auf dem Regiestuhl. Um den Frauen, die sich diesen Platz dennoch zu eigen machen, die gebührende Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, findet in Dortmund alle zwei Jahre das internationale Frauenfilmfestival statt. Seit Dienstag kann man die eingereichten Arbeiten in verschiedenen Spielstätten in Dortmund ansehen. Karten gibt's im Dortmunder Kino U zu verschiedenen Preisen zu kaufen. Das Festival endet am Sonntag. Weitere Informationen unter www.frauenfilmfestival.de. Nächtliches Stöbern im alten Güterbahnhof. Altes loswerden und Gebrauchtes zu erschwinglichen Preisen erwerben. Flohmärkte sind ein idealer Ort zum Recycling und für Sparfüchse. Für 3 Euro Eintritt erhalten die Besucher des Flohmarkts Nachtkonsum in Köln-Ehrenfeld nicht nur ein tolles Angebot an alten, neuen und gebrauchten Gegenständen, sondern auch Live-Musik und ein gemütliches, persönliches Ambiente. Eine kleine Bar bietet die Möglichkeit für eine kommunikative Verschnaufpause und an kleinen Ständen kann auch Essbares erworben werden. Der Flohmarkt im ehemaligen Güterbahnhof öffnet ab 17 Uhr.
Das waren unsere Ausflugstipps am Wochenende in Domradio Reisen.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Aber nicht unbedingt immer aus fernen Ländern. Heute sind wir schließlich auch nicht weit gereist, sondern nur bis zum Niederrhein. Und so ein bisschen was hat die Sängerin, die jetzt gleich hier gehört wird, auch etwas mit dem Niederrhein zu tun. Sie ist nämlich da aufgewachsen und zur Schule gegangen und sie ist immer noch Patin eines Antirassismusprojektes dort. Willst du bei mir bleiben von der Gruppe Klee? Sängerin Susi Kerstgens, die haben Sie sicher auch schon mal im Domradio gehört, die setzt sich mit Hochdruck für soziale Belange ein. Sie lebt inzwischen in Köln, aber ihre Wurzeln hat sie, wie gesagt, am Niederrhein.
Diese Stadt hatte im Laufe ihrer Existenz schon diverse Herren. Geldern am Niederrhein gehörte einst den Spaniern, dann den Niederländern, dann den Preußen, den Franzosen. Naja, und heute gehört Geldern den Straßenmalern. Einmal im Jahr kommen sie hier zusammen, um ihre Fähigkeiten zu messen. Und von hier kommt sie, Susi Kerstgens, Sängerin der Band Klee. Im benachbarten Xanten ist sie zur Schule gegangen, auf eine der ältesten Schulen Deutschlands. Das Stiftsgymnasium im 9. Jahrhundert von den Karolingern gegründet. Nach ihrem Abitur dort hat Susi Kerstgens Tanz und Ballett gelernt, ehe sie sich völlig der Musik verschrieb. Ihre Texte sind von Freude und Ermutigung geprägt und sie singt sie überall dort, wo genau das vonnöten ist. Bei Flüchtlingen, Menschen mit Behinderung, Krebskranken, AIDS-Kranken. Ganz oft ist die Musik der Band Klee Mittel, um Menschen zusammenzubringen, zu integrieren und Spenden zu sammeln. Die bislang letzte Single-Veröffentlichung von Susi Kerstgens und Klee heißt »Willst du bei mir bleiben?«
Viele Mädchen träumen davon, eine Prinzessin zu sein. Die Jungen denken vielleicht eher an die Ritter. Allen ist gemeinsam, alte Gemäuer haben auf sie eine ungeheure Anziehungskraft. Und das gilt nicht nur für Kinder. Vielleicht, weil es einfach Spaß macht, in der Vergangenheit zu stöbern. Die Schlösser und Burgen am Niederrhein laden zu solchen Reisen in die Vergangenheit ein. Einen Überblick hat Birgit Gerlach. Sie hat diesem Thema einen ganzen Reiseführer gewidmet. Einen schönen guten Tag, Frau Gerlach.
Guten Tag.
Ausflüge zu Schlössern und Burgen am Niederrhein beschreiben Sie im Reiseführer. Dabei gibt es einige in den Niederlanden, andere in Deutschland. Welches Schloss ist denn Ihr persönliches Highlight?
Mein persönliches Lieblingsschloss wird wohl das Schloss Reit bleiben. Das ist es immer schon, das bleibt es auch.
Warum?
Das ist, also ich kenne das schon, seit ich selber ein kleines Kind war, das ist bei uns ganz in der Nähe. Und ich bin schon mit meinen Eltern zum Schloss Reit gegangen und wir sind um das Schloss herum spaziert. Also das ist seit meiner Kindheit eins meiner liebsten Ausflugsziele.
Was kann man innen drin entdecken?
Es gibt ein sehr interessantes, sehr spannendes Museum im Schloss. Das Schloss Reit, das ist das einzig sehr gut erhaltene Renaissance-Schloss, das wir hier am Niederrhein haben. Also zunächst mal sind die Bauwerke von außen schon sehr eindrucksvoll. Man hat eine sehr große Befestigungsanlage rundherum. Naja, und dann das Museum im Schloss, das erzählt einiges über die Geschichte des Schlosses, aber auch über die Geschichte des Niederrheins.
Oh. Ja. Es gibt viele Schlösser am Niederrhein. Sicherlich konnten Sie nicht alle im Reiseführer unterbringen. Nach welchen Kriterien haben Sie denn ausgewählt, welches besonders geeignet sind, sag ich mal?
Ja, ganz wichtig war dabei, dass ich Schlösser vorstelle, bei denen man auch was unternehmen kann. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe Schlösser, die man nicht besichtigen kann, die abgesperrt sind, die in Privatbesitz sind. Und die Schlösser, die ich dann schließlich ausgewählt habe, das sind Schlösser, wo man rein kann. Also die man von innen und außen besichtigen kann und wo es auch noch ein bisschen was dazu gibt, was man zusätzlich zum Schloss noch angucken kann.
Haben Sie ein familientaugliches dabei?
Ein familientaugliches, ja, eigentlich sind natürlich eine ganze Reihe Schlösser familientauglich. Besonders vielleicht das Schloss Moers. Schloss Moers gibt es im Grafschafter Musenhof direkt angeschlossen an das Schloss. Eine Erlebniswelt für Kinder, die sich besonders lohnt mit Kindern zu erfahren.
Diese Erlebniswelt, beschäftigt sich die dann auch quasi mit der Geschichte des Schlosses, mit dem Ritter oder Prinzessin sein?
Ja, genau. Sie haben da entweder einen Nachtwächter oder eine Kammerzofe, die Ihnen erzählt, wie es war, als das Schloss noch von Adligen bewohnt war. Und die Kinder können sich auch verkleiden natürlich, ne? Können eigene Dinge herstellen und zwar genauso, wie das damals gemacht wurde, können also richtig tief ins Leben im Mittelalter eintauchen.
Sie liefern nicht nur Infos zu den historischen Gebäuden und ihren Parkanlagen, Sie haben auch die Umgebung erkundet und laden ein zu Streifzügen im Umland der Schlösser. Wo hat es Ihnen da besonders gut gefallen?
Mir gefällt immer wieder besonders gut natürlich der Naturpark Schwalm-Nette. Also der ist einige der Schlösser liegen im Naturpark und man kann von den Schlössern aus direkt in den Naturpark hineinlaufen oder auch mit dem Fahrrad fahren und das ist immer wieder sehr schön.
Birgit Gerlach führt Reisende durch die Natur und Kultur am Niederrhein in ihrem Reiseführer Niederrhein Ausflüge zu den schönsten Schlössern und Burgen, erschienen im Droste Verlag zum Preis von 14,95 Euro. Und Sie haben eben gesagt, ein Ausflug unbedingt wert ist der Naturpark Schwalm-Nette und darauf werden wir gleich noch eingehen. Als Natur- und Landschaftsführerin ist sie unterwegs im Naturpark Schwalm-Nette zum Beispiel. Birgit Gerlach kennt sich aus am Niederrhein, denn hier ist ihre Heimat. Frau Gerlach, ist es nicht manchmal schwierig, die schönen Ecken auch wirklich wahrzunehmen, weil vieles ja in der eigenen Heimat so selbstverständlich ist?
Ich finde, das kommt auf die Geschwindigkeit an, mit der man sich durch die eigene Heimat bewegt. Mir geht es oft so, wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre, dann fällt mir gar nichts mehr auf. Das finde ich alles überhaupt nicht so toll und ansprechend, aber wenn ich zu Fuß unterwegs bin, eine Kamera in der Hand habe und die Augen so ein bisschen offen halte, dann, also selbst an den allerbekanntesten Orten fällt mir immer wieder was Neues auf, was mir besonders gut gefällt.
Und die Kamera in der Hand, heißt das, Sie haben auch Fotos für die Reiseführer selber gemacht?
Ja, für den Naturpark Schwalm-Nette habe ich alle Fotos selber gemacht, für den Niederrhein sind ergänzte Fotos dabei.
Man kann wandern, man kann Radfahren, aber auch mit Esel, Pferd und Planwagen unterwegs sein am Niederrhein. Was empfehlen Sie denn besonders?
Ich glaube, das haben Sie jetzt gerade nicht erwähnt, eine Paddeltour. Und zwar eine Paddeltour auf der Niers zum Beispiel, zwischen Wachtendonk und Öd, ist besonders spannend. Man sieht von der Niers sehr, sehr viel und kann das Ganze dann mit dem Fahrrad zurückfahren und hat dann die andere Perspektive. Also das ist ein ganz tolles Programm.
Rein praktische Frage, da kann man sich Fahrräder leihen oder muss man das irgendwo vorher abstellen, logistisch gut?
Ja, das kann man mit den Paddelverleihern normalerweise absprechen. Die stellen einem die Fahrräder dann genau dahin, wo man aus dem Paddelboot wieder aussteigt und dann fährt man mit dem Paddelboot zurück.
Sie haben eben schon gesagt, die Sinne aufsperren tut man am besten, wenn man so unterwegs ist, eher langsamer, zum Beispiel beim Paddeln, vielleicht auch beim Wandern. Welche Tiere kann man denn beobachten am Niederrhein?
Also besonders erwähnenswert ist eigentlich unsere Wasservogelwelt. Wir haben ja sehr viel Wasser bei uns. Wir sind ja am Niederrhein geprägt durch die Flüsse Schwalm, Ruhr, Nette und Niers und viele Seen. Ja, und auf den Seen, da tummeln sich dann das ganze Jahr über alles, was man so an Wasservögeln gerne sehen möchte. Man hat natürlich viele Reihe, aber man kann auch den Eisvogel entdecken bei uns im Naturpark, also was besonders Schönes.
Sperren wir noch einen anderen Sinn auf, nämlich den kulinarischen. Gibt es besondere Spezialitäten am Niederrhein?
Ja, gibt es. Die niederrheinische Kaffeetafel zum Beispiel sollte man vielleicht mal getestet haben, wenn man sie noch nicht kennt. Wenn man sie kennt, vielleicht nochmal testen. Sie besteht aus ganz unterschiedlichen Dingen, gemischt mit süß und herzhaft. Und man beginnt mit Kaffee, Kuchen und man endet normalerweise mit Altbier.
Mehr zur Natur und Landschaft am Niederrhein erfahren Sie in Birgit Gerlachs Reiseführer Naturpark Schwalm-Nette. Erlebnistouren am Niederrhein auch erschienen im Droste Verlag und Sie schreiben gerade schon am nächsten Reiseführer. Worum geht es dann?
Das sind Wanderungen entlang des Flusses Niers.
Also Sie bleiben der Heimat treu.
Ich, ja genau. Ja genau, es ist einfach sehr schön bei uns.
Birgit Gerlach, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch hier im Domradio.
Dankeschön.
Domradio Reisen heute unterwegs am Niederrhein. Auch wenn Xanten diesen Titel gerne für sich beansprucht, Xanten ist nicht die älteste Stadt am unteren Niederrhein, sondern Rees. Und dieses Städtchen ist etwas kleiner als Xanten, aber es kann ebenfalls mit vielen Denkmälern und Sehenswürdigkeiten auftrumpfen und einem großen Angebot an Freizeitmöglichkeiten. Ayla Brahm ist seit vielen Jahren Gästeführerin in Rees und hat auch meine Kollegin Aurelia Rütters zu den Highlights mitgenommen. Der Stadt Rees wurde übrigens das Prädikat staatlich anerkannter Ausflugsort verliehen. Na dann mal sehen.
Der Rhein fließt ruhig durch die Stadt und spielt eine zentrale Rolle in Rees. Die Promenade lockt die Besucher mit vielen Cafés und einer wunderschönen Aussicht. Davon ist auch Gästeführerin Ayla Brahms überzeugt.
Wir haben eine der schönsten Rheinpromenaden, würde ich mal behaupten. Hier kann man eine ganze Menge sehen. Unsere Rheinbrücke, unser Fahrgastschiff Stadt Rees, mit dem man wunderschöne Ausflüge machen kann. Dann haben wir das Räse Pönnchen, eine Fähre für Radfahrer und Fußgänger. Die fährt nach Bedarf, also man stellt sich einfach ans Ufer und wartet. Dann, wenn er einen gesehen hat, kommt er rüber und bringt einen rüber. Wir haben eine zweite Fähre, ein bisschen weiter den Rhein herunter. Dadurch bietet sich schön die Möglichkeit, so eine Rundfahrt zu machen. Und das ist immer wieder ein schönes Erlebnis.
Nicht nur für Auswärtige, versichert die Gästeführerin, auch Reeser tun das gern. Unmittelbar hinter der Rheinpromenade liegt die Stadtmauer und der 1470 entstandene runde Mühlenturm aus Backstein.
Der hatte drei Funktionen insgesamt. Die eine, wie der Name schon sagt, war eine kleine Mühle obendrauf. Da wurde unter anderem auch Eichenrinde zu Lohe vermahlen. Die zweite Funktion kann man von außen noch ganz gut erkennen. An den schießscharfenförmigen Fenstern sieht man, dass er also zu Verteidigungszwecken gebraucht wurde. Und die dritte Möglichkeit, ja, heute könnte man fast dran glauben, er sollte als Eisbrecher dienen, weil früher der Rhein des Öfteren zufror. Und warum man die Mühle hier gebaut hat, merken wir jetzt ganz gut an dem Wind, der hier weht. Ne?
Auf dem Mühlenturm befindet sich ein Horizontobservatorium, eine astronomische Beobachtungsstation. Außerdem können Besucher von hier aus eine fantastische Fernsicht genießen. Man sieht sogar die Türme vom Xantener Dom, wie die Stiftskirche St. Viktor von den Xantenern auch liebevoll genannt wird.
Die Xantener und die Reeser, die haben so ein kleines bisschen, ja, Streit nicht, aber ein bisschen Konkurrenz. Die Xantener sind, glaube ich, heute noch ein bisschen traurig, dass Rees die älteste Stadt im unteren Niederrhein ist. Und dabei sind die Xantener nur einen Tag jünger.
Nicht weit vom Rhein entfernt sind die Stadtbefestigungsanlagen. Ein Großteil der Reeser Stadtumwehrung, Mauern, kasemattierter Wall und Gräben, ist als Bau- und Bodendenkmal erhalten. Zum Beispiel der Bärenwall. Darunter befinden sich Kasematten, die noch nicht öffentlich zugänglich sind. Im Gegensatz zu den Kasematten unter dem städtischen Konrad-Bosmann-Museum.
Die Kasematte ist aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Wir wissen ziemlich genau, dass sie um 1520 entstanden ist. Man war schon damals sehr auf die eigene Sicherheit bedacht. Deswegen hat man diese Nischen hier angebracht. In diesen Nischen konnte man Pulver und Feuer getrennt voneinander aufheben. Man wollte sich ja nach Möglichkeit nicht selber sprengen. Und zur eigenen Sicherheit waren auch die Pulverdampfabzugsschächte nicht einfach gerade hochgemauert wie ein Kamin, sondern ein bisschen im Bogen gemauert, damit man die nicht durchschießen konnte.
Diese feuerfesten Geschützkammern gehören zu den am besten erhaltenen mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Festungsanlagen im Rheinland. Wieder raus aus den Tiefen der Kasematten und ein Stück zurück Richtung Rhein befindet sich ein besonderer Park.
Ja, jetzt stehen wir eigentlich schon mittendrin im Skulpturenpark sozusagen. Und zwar stehen wir auf der Schleuse. Das Bar, so heißt die Schleuse, ist der Beginn des Planetenwegs. Deswegen steht hier die überdimensionale große Kugel. Das soll nämlich die Sonne sein. Und zwar maßstabsgerecht. Man hat hier den Planetenweg angelegt, der führt über den Damm bis nach Hafen in unseren südlichsten Ortsteil. Und die Planeten sind maßstabsgerecht von Größe und Entfernung zueinander aufgestellt worden. Und der kleinste, der Pluto, der ist jetzt in Hafen zu besichtigen.
Auf einer Fläche von mehr als 5000 Quadratmetern erwarten den Besucher sowohl abstrakte als auch gegenständliche Objekte deutscher und niederländischer Künstler und eine begehbare Boden-Sonnenuhr. In der Stadt verteilt gibt es verschiedene Kirchen und Kapellen, zum Beispiel die Kirche St. Maria Himmelfahrt. Ein erster Kirchbau aus Holz an dieser Stelle lässt sich bis in die Zeit um 700 nach Christus zurückverfolgen. Der Bau, der heute hier zu sehen ist, stammt aus den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, da die Kirche im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.
So, und dann werden wir mal das schöne Portal aufmachen. Wir haben uns ziemlich streng an den Klassizismus gehalten, sind also wenige Skulpturen nur zu sehen, weil der Klassizismus ja auch keine bildhaften Darstellungen zulässt. Die wenigen, die da sind, sind aber A, sehr schön und B, auch sehr wertvoll, weil sehr alt.
Neben christlicher findet man in Rees auch jüdische Kulturgeschichte, zum Beispiel einen jüdischen Friedhof mit einer ganz außergewöhnlichen Lage, so Gästeführerin Ayla Brahm.
Ja, jetzt sind wir auf dem jüdischen Friedhof, dem einzigen jüdischen Friedhof auf einer Stadtmauer im Rheinland. Einer der gut erhaltenen Grabsteine zeigt ein Grab eines Rabbiners. Das erkennt man an den Händen, die dort abgebildet sind. Interessanterweise ist dieser Rabbiner direkt neben seiner Frau bestattet, was im jüdischen Begräbnisritual gar nicht unbedingt üblich ist. Da wird in der Reihenfolge bestattet, wie gestorben wird. Aber die beiden sind tatsächlich so schnell hintereinander gestorben, dass sie dann nebeneinander bestattet wurden. Eigentlich was ganz Seltenes.
Und diese Gräber mitsamt ihrer außergewöhnlichen Lage auf der Xantener Stadtmauer kann der Besucher entweder durch das Tor hindurch besichtigen oder er schließt sich einer Stadtführung an. Ein kleiner Tipp, es gibt auch die Möglichkeit, sich den Friedhof aus nächster Nähe individuell und in Ruhe anzuschauen, indem man sich bei der Stadt einfach den Schlüssel abholt.
Kulturell hat Ries einiges zu bieten, aber auch für Naturfreunde und Fahrradliebhaber. Sie ist die erste Stadt im Kreis Kleve, die als fahrradfreundliche Stadt ausgezeichnet wurde. Im Rieser Bürgerservice, da gibt es zum Beispiel eine Radwanderbroschüre, die heißt Radtouren in Ries und die enthält insgesamt 15 Touren, die völlig unterschiedlich sind von der Länge und vom Anspruch. Zwischen 17 und 140 Kilometern sind diese Strecken und bei jeder Tour gibt es auch einen Hinweis auf E-Bike-Stationen und natürlich auch auf Möglichkeiten zum Einkehren, gastronomische Betriebe werden da genannt. Und diese Broschüre, die ist eben im Bürgerservice erhältlich oder im Internet für 2 Euro. Alle Infos dazu finden Sie auch bei uns unter domradio.de.
Domradio, Reisewetter.
Endlich mal gute Nachrichten an dieser Stelle. Lange genug haben wir uns mit schlechten Nachrichten rumschlagen müssen, was das Wetter angeht. Jetzt haben wir es Mitte April und endlich sieht es so aus, als ob der Frühling mit sehr großer Verspätung auch in Deutschland ankommt. Mehr dazu im Reisewetter mit Renato Schlegelmilch. Renato, Regenschirm, Pullover, dicke Jacke. Kann ich es jetzt endlich einmotten?
Das kannst du auf alle Fälle. Allerdings erst zum Sonntag. Den Samstag, den müssen wir erst noch überstehen. Da ist es noch wolkig im Großteil von Deutschland. Einzelne Schauer kommen hin und wieder runter. Aber wenn man mal wegen die Temperaturen vergleicht mit den vergangenen Wochen, wären es mit 15 Grad selbst da schon einiges wärmer. So gegen Nachmittag reißt dann so von Südwesten her die Wolke auf. Da kann es in Baden-Württemberg kann's schon sonnig werden zum Nachmittag, aber auch da gibt es abends wiederum ein paar kleine Schauer, die vorbeischauen. Am Sonntag ist es dann soweit, dann reißt die Wolkendecke endgültig auf. Wir haben 19 bis 22 Grad am Sonntag, Sonnenschein, besonders hier am Rhein, bei uns wird es schön. Wolken gibt es dann noch so ein paar im Nordwesten des Landes, also Ostfriesland, die Ecke. Selbst da ist es dann aber auch warm und die Sonne kommt hin und wieder da auch durch. Also Sonntag ist eigentlich perfektes T-Shirt-Wetter.
Endlich Frühlingswetter in Deutschland. 22 Grad klingt ja schon fast wie Sommer jetzt aus unserem Wintereindruck, aus dem wir kommen. Was macht denn am Wochenende der Rest von Europa?
Da muss man mal auf die Wetterkarte gucken. Da befindet sich so über Spanien, so über dem westlichen Mittelmeer gerade ein Hoch. Und das bringt eben aus Südwesten die Sonne zu uns und die warmen Temperaturen und die warme Luft. Das heißt, alles, was so sich am Mittelmeer befindet, alles, was in Mitteleuropa liegt, da ist es überall sonnig, heiter, über 20 Grad. Aber das schiebt dann auch gleichzeitig die kalte Luft, das Trübe, das Nasse, das schiebt das so an die Atlantikküste, so im Norden von Portugal, Nordfrankreich, eben auch rüber bis Ostfriesland. Da gibt es dann eben hin und wieder auch tatsächlich Regen, aber alles, was sich so südlich und südöstlich davon befindet, wozu wir nur eben auch zählen, da gibt es Sonnenschein am Wochenende.
Sonne am Wochenende, da zählen wir in Deutschland auch dazu. Wie geht's denn nächste Woche weiter?
Da wird's dann wieder wechselhaft. Diese kalte und trübe Wetter, diese Luft, die sich gerade über dem Atlantik befindet, die kommt nächste Woche dann wieder zu uns rein vom Nordwesten. Das heißt, im Südosten hält sich das Frühlingswetter noch am längsten. Aber alles, was sich so im Norden, im Westen befindet, da sinkt das Thermometer in der kommenden Woche wieder unter 15 Grad. Ja, wenn man so in den Himmel guckt, gibt's dann halt so typisches Aprilwetter, Sonne, Wolken, Gewitter, Regen, alles dabei und wechselt sich auch ziemlich schnell ab.
Am Niederrhein waren wir unterwegs heute in Domradio Reisen. Das Wochenende also sieht gut aus. Am Samstag vielleicht noch ins Museum gehen, am Sonntag draußen wandern, zum Beispiel im Schwalmnette Naturpark. Es steht uns ein frühlingshaftes Wochenende bevor, nächste Woche dann wieder wechselhaft mit dem Reisewetter im Domradio. Verabschiede auch ich mich für heute aus Domradio Reisen. Ihre Reiseleitung war Dagmar Peters. Danke fürs Zuhören.